Hallo Marion, guten Morgen.
Guten Morgen, Janka. Danke für die Einladung.
Gerne, gestern ist bekannt geworden, dass in Ravensbrück eine Gedenkkugel aufgestellt werden soll zur Erinnerung an die ermordeten oder an die inhaftierten lesbischen Frauen. Der Lesbenring, du bist im Vorstand vom Lesbenring, hat eine Presseerklärung veröffentlicht, und ihr schreibt in dieser Presseerklärung, dass es ein langer Kampf war, um das durchzusetzen. Kannst du etwas dazu sagen?
Ja, es war in der Tat ein langer Kampf. Ich hätte es jetzt ganz spontan gestern auf Anhieb nicht mehr sagen können, aber ich las dann in verschiedenen Beiträgen in den sozialen Medien, dass man schon vor 36 Jahren begonnen hätte, das erste Mal in Ravensbrück, damals noch außerhalb des Geländes, weil es noch Militärgebiet des russischen Militärs war, vorstellig zu werden am Rande der Gedenkveranstaltungen, um auf das Leiden der lesbischen Frauen und Mädchen dort hinzuweisen. Also sprich, es ist ein langer Kampf, da wurden noch die Einträge in den Gästebüchern herausgerissen und so weiter. Und mit der Umstellung und der Wende 89, 90 kam das ganze Gelände dann zur Stiftung Brandenburgischer Gedenkstätten. Und seither gab es eigentlich kontinuierlich Bemühungen, um auch das Leid der dort inhaftierten lesbischen Frauen und Mädchen hinzuweisen. Und es war einfach wirklich ein langer Kampf und der sich dann nochmal zuspitzte in den letzten Jahren auch in den Gremien der Stiftung, weil es dort halt leider auch unseren eigentlich in Anführungsstrichen unseren Vertreter, queeren Vertreter gab, der eine Verfolgung von Lesben in der Zeit des Nationalsozialismus in Abrede gestellt hat. Weshalb es dann wirklich schwierig war, einen Punkt zu machen und zu sagen, nee, das war aber anders, weil wir direkt nie in den Gremien dabei waren. Und insbesondere die deutsch-österreichische Initiative hat ja in den letzten bestimmt 6 Jahren immer wieder Anträge gestellt auf Niederlegung eines Gedenkzeichens, die lange Zeit, also bis vor kurzem tatsächlich, immer wieder abgelehnt wurden.
Also bekannt ist, dass nach dem Paragraph 175 homosexuelle Männer inhaftiert waren und verfolgt worden sind. Wie sah denn die Verfolgung von lesbischen Frauen aus? Oder hat er von 175 da auch gewirkt?
Nein, hat er nicht oder nur bei Einzelfällen, wo Lesben quasi sozusagen vermittelt haben bei schwulen Paarkonstellationen. Das ist aber eher gering. Aber wir müssen bedenken, in Österreich gab es den Paragraphen 151. Das ist quasi das Pendant gewesen zum 175er. Der in Österreich galt hingegen auch für lesbische Frauen. Also das zum einen, nach diesem Paragraphen verurteilte Frauen kamen dann auch irgendwann, wie viele andere aus dem europäischen Raum oder besetzten Gebieten Frauen in das große Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Also einmal Paragraph 175 in Österreich galt auch für Lesben, aber wir haben viele lesbische Frauen und Mädchen gehabt, wo, sage ich mal, die vielleicht nicht den damals gesellschaftlich vorgegebenen Rollenerwartungen von Frausein entsprochen haben. Also die deutsche Frau und Mutter hatte eine gewisse Rolle und wenn du sie nicht erfüllt hast, als vielleicht nicht Mutter oder als Frau, die nicht diesem nationalsozialistischen Frauenbild entsprach, hattest du es schwer, galtest du schnell als abweichend, als asozial. Prostituiertenfrauen wurde sowieso immer unterstellt, sie seien lesbisch und so weiter. Also es war eine ganz vielfältige, sage ich mal, Verfolgungslandschaft, die häufig indirekt war, also was es total schwer gemacht hat und auch weiterhin schwer macht in der Forschung, genau zu sagen, ist die ein oder andere inhaftiert worden aufgrund des Lesbischseins oder war das sozusagen ein Seiteneffekt dessen, dass sie aus den an sie gestellten Rollenerwartungen hinaus gerutscht ist. Das war sicherlich viele Jahre der Grund, weshalb die Verfolgung von lesbischen Frauen und auch Mädchen so unsichtbar schien, weil die historische Forschung sich sehr lange an vielleicht auch Kategorien, Begriffen des Nationalsozialismus orientiert hat, an Strafrechtsparagraphen orientiert hat, die in der Zeit des Nationalsozialismus, also 175er natürlich schon davon, vor und weit danach noch Gültigkeit besaßen. Und so einen Strafrechtsparagraph, der sich explizit gegen lesbische Frauen richtete, gab es nicht. Weil auch damals schon der weiblichen Sexualität eigentlich ein Recht auf Eigenständigkeit abgesprochen wurde. Also sprich, Lesben waren eigentlich nicht wichtig genug, um ein eigenes Gesetz zu verdienen. Jetzt ein wenig verkürzt gesagt. Also das war sicherlich die historische Lage,
und viele,
die heute in die Forschung reicht.
Viele der Frauen, die dann verhaftet worden sind und ins Konzentrationslager gekommen sind, sind ja unter dem Vorwand, sie seien asozial, dann praktisch genau. Verhaftet worden.
Genau, die hatten halt keinen rosa Winkel, sondern dann den grünen. Nee,
den schwarzen.
Der schwarze. Und das ist natürlich eine sehr große Gruppe gewesen. Und richtig, das war so.
Und das ist natürlich auch ein unsichtbar Machen, das dann, wie du es gesagt hast, in der Forschung dann, also praktisch, wenn in einem Urteil dann drinsteht, wegen asozialem Verhalten, ist es nicht klar, was da gemeint ist.
Richtig, das hat es, macht es denn der Forschung oder den Forschenden da unsäglich schwer. Man muss wirklich suchen nach, was sind so Begrifflichkeiten gewesen, die damals so benutzt wurden, die eventuell ein Indiz geben, dass hier der Aspekt des Lesbischseins eine Rolle gespielt hat bei der Haftung, bei Verhaftung, die Rolle oder zumindest eine Nebenrolle. Und in der Tat, wenn wir uns erinnern an die ersten Schritte, die die Historikerin Claudia Schoppmann gegangen ist, Anfang der 90er, dass sie versucht hat, Zeitzeuginnen-Interviews zu führen, um dem nochmal nachzuspüren, wie war einfach damals die Situation lesbischer Frauen. Das hat einfach aufgezeigt, dass was es uns auch bis heute schwer macht, weil ja die Aktenlage häufig eine ist, die nach den damaligen, sag ich mal, gesetzlichen Rahmenbedingungen angelegt wurden. Und wenn es kein Gesetz gab, das Lesbischsein verbot oder verboten hat, finden sich entsprechend auch die Begriffe nicht in den Akten und oder nur vereinzelt so als Nebenkategorie. Und das macht es bis heute sehr schwer, sozusagen Namen zu finden. Also die Forschung ist da, also es gibt Fälle, die wir mittlerweile kennen, aber eigentlich ist die Forschung da erst immer noch am Anfang.
Von Claudia Schoppmann, du hast sie gerade angesprochen, gibt es ein kleines Büchlein, wo sie sich ganz speziell mit der Verfolgung von lesbischen Frauen in Wien beschäftigt. Und da weist sie nach, dass es eine ähnliche Verfolgungsgeschichte gibt wie mit homosexuellen Männern. Das also ähnlich ist, Frauen wurden denunziert, genauso wie homosexuelle Männer denunziert worden sind. Und sie wurden dann aufgrund von ihrer Liebe, ihrer Sexualität verhaftet, verurteilt und ins KZ gesperrt. Das Gleiche lässt sich nach Claudia Schoppmann auch von der Tschechoslowakei sagen. Auch dort gab es so ein Gesetz.
Richtig. Genau, ich habe jetzt natürlich sehr sozusagen hier deutsch nah geguckt und noch nach Österreich, aber du hast vollkommen recht. Also da ist die Aktenlage eine andere dann noch, aber ich muss gestehen, ich kenne eher den deutschsprachigen Forschungsstand. Von daher ist, weiß ich das nicht bis ins Detail, aber das ist so, wie du sagst.
Jetzt gab es eine bis gestern jahrelange Auseinandersetzung, du hast es am Anfang schon angesprochen, dass Vertreter, ich benutze jetzt bewusst die männliche Form, im Gedenkstättenverband gesagt haben, lesbische Frauen sind nicht verfolgt worden. Wie ist es jetzt gelungen, die Position zu überstimmen oder zu ändern, also Einsicht zu erreichen?
Also war so, wenn ich mich recht erinnere, gab es im Oktober 2018 oder so, oder was, 19, 18, noch eine Sitzung oder erstmalig eine Positionierung auch seitens des LSVD-Bundesvorstands, dessen Vertreter aus dem LSVD-Landesverband Berlin-Brandenburg in dem Beirat in der Stiftung Brandenburgischer Gedenkstätten saß. Das ist der, von dem wir hier sprechen. Und als es eine Veränderung in der Positionierung des LSVD-Bundesverbands gab, zu sagen, Moment, das ist keine Landessache, sondern das ist von bundesweitem wichtigen queerpolitischen Interesse, das Gedenken an dem ehemaligen Frauenkonzentrationslager und in der Gedenkstätte Ravensbrück. Und wir sehen, dass es da eine Verfolgung lesbischer Frauen und Mädchen gegeben hat. Das war sicherlich ein Paradigmenwechsel. Der hat dazu geführt, dass daneben, dass es eine Bitte gab seitens der Gedenkstättenleitung, auch in Richtung LSVD-Bund sozusagen in den Prozess einzusteigen und hier was in Bewegung zu bringen, der dazu geführt hat, dass es im Nachgang dann, das war noch zu Zeiten, als Insa Ischebach kurz vor ihrer Rentung die Leitung der Gedenkstätte Ravensbrück hatte, es wurde darum gebeten, dass wir einen runden Tisch machen. Und so kam es dazu, dass dann mit ein bisschen Zeitverzug es dann zu einem runden Tisch kam, an dem Vertretungen des LSVD-Bundesvorstands, von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, natürlich ganz besonders auch die Gruppe der deutsch-österreichischen Initiative lesbischer Frauen, die ja immer wieder in den letzten Jahren die Anträge an die Stiftungsverwaltung gestellt hatten, die waren vertreten. Da war dann die Historikerin Kirsten Plötz war dabei, dann war die Autorin Stefanie Kuhnen mit dabei und wir waren dabei für den Lesbenring, um miteinander sozusagen auszuloten, wie kann es gehen, dass wir es doch schaffen, hier die Stiftung zu einem Umlenken oder auch die Gremien zu überzeugen, um zu einem Umdenken zu kommen und dieser unwürdigen Diskutierer und Gitzererei endlich ein Ende zu setzen. Und dieser Prozess hat einfach anderthalb Jahre gedauert und mündete dann in diesem, ich glaube, es ist auch in der Pressemitteilung geschrieben worden, in diesem Prozess, dass wir dann einen großen gemeinschaftlichen Antrag gestellt haben, Anfang Oktober letzten Jahres. Und danach ging es hinter den Kulissen natürlich noch weiter zu überlegen, was braucht es. Dann wurde seitens der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld Geld in die Hand genommen, um nochmal ein wissenschaftliches Gutachten in Auftrag zu geben, was dann der wissenschaftlichen Fachkommission, die eines der beiden Gremien der Stiftung Brandenburgischer Gedenkstätten ist, dieses Gutachten anzudienen und damit Überzeugungsarbeit sozusagen zu leisten. Das hat zum Erfolg geführt dann irgendwann.
Gibt es schon einen Termin, wann die Gedenkkugel dann aufgestellt werden soll?
Ja, es ist ja immer im April eines Jahres wird die Befreiung des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück und des Jugendlagers Uckermark, das liegt nebendran, gefeiert. Das ist wird im April sein, im nächsten Jahr. Also zum 77. Jahrestag der Befreiung im Jahr 2022 soll und wird hoffentlich diese Gedenkkugel dann dort auch niedergelegt werden. Das genaue Datum, das ist immer ein Wochenende, weiß ich jetzt nicht, was das dann ist. Rund um den 20., 18., 19., 20. ist das meist. Da müsste ich in den Kalender schauen. Aber für die, die es interessiert und wenn Corona uns da nicht in die Quere kommt, wird das eine öffentliche Veranstaltung sein. Die letzten zwei, dieses Jahr und letztes Jahr, waren ja wegen der Pandemie sehr im kleinen Kreis. Aber wir hoffen, oder ich sag mal nein, es wird der Gedenktag zum 77. Jahrestag der Befreiung in 2022.
Ich habe jetzt noch eine Frage zu der Gedenkkugel. Also das ist ja, wenn ich das richtig weiß, haben autonome Frauengruppen immer wieder Gedenkkugeln aufgestellt und die wurden dann auch wieder weggenommen. Was hat es mit einer Gedenkkugel auf sich?
Ach, da erwischst du mich ein bisschen kalt persönlich, warum es eine Kugel ist. Das weiß ich gar nicht so recht, also so vom gestalterischen Prinzip her. Ich weiß nur, dass diese Kugel von einer Töpferkünstlerin vor geraumer Zeit, ich glaube in dreifacher Ausfertigung, schon mal gefertigt und geschaffen worden ist und dass diese tatsächlich, wie du sagst, immer wieder zum Tag der Befreiung von den autonomen Frauen Lesben aus Österreich und Deutschland wiedergelegt worden ist an dem Gedenkort und dann immer wieder weggenommen wurde, nicht dauerhaft bleiben durfte. Deshalb gibt es ein Exemplar seit etlichen Jahren schon, fast wie ein Mahnmal, immer im Büro der Leitung der Gedenkstätte, die das dort sozusagen vorrätig hält, weil auch die Leitung dieses Gedenken an sich immer unterstützt hat. Und ein zweites Exemplar steht im Schwulmuseum in Berlin. Aber warum es eine Kugel ist, da musste ich jetzt leider passen. Das weiß ich tatsächlich nicht.
Gut, aber trotzdem hat sich die Kugel durchgesetzt, genau, und ist inzwischen anerkannt als das Symbol zur Erinnerung an die Verfolgung lesbischer Frauen während des Nationalsozialismus.
Richtig, und es ist immer in der Debatte gewesen, dass eigentlich die Materialität, also dieses Tönerne, ganz gut passt. Also vielleicht auch jetzt im Nachhinein mit dem Blick auf die ausgestandenen Kämpfe und Debatten und Diskussionen darum hat es, oder auch die, wie ich finde, wirklich schändlichen Diskussionen, hat es eine Verfolgung gegeben, ja oder nein, spiegeln sich auch so ein bisschen in so einem Material, was auch eine gewisse Zerbrechlichkeit ausstrahlt, wie ich persönlich finde und eigentlich auch ein guter Spiegel ist der ganzen Debatten. Und selbst dieses, dass es zerbrechen könnte und dann da tönerne Scherben lägen, was jetzt nicht passieren wird, aber das war immer in der Vergangenheit so eines, selbst wenn sie zerschlagen würde, ein gutes Sinnbild für die Fragilität der Sichtbarkeit lesbischer Frauen und Mädchen und für die Fragilität dieses Themas in der historischen Forschung und so weiter. Also von daher finde ich persönlich das Material des Tons, das natürlich auch vielleicht irgendwann eine gewisse Patina ansetzen kann oder wo das Material vielleicht auch mal Risse aufzeigt, einen schönen Stolperstein im Erinnern, wenn ich mir das so vorstelle. Wir gehen dort in die Gedenkstätte und erinnern uns und gedenken derer, die dort zu Tode gekommen oder gequält worden sind. Da finde ich, passt es ganz gut. Und vielleicht verspricht, das ist jetzt wirklich eine laienkünstlerische Interpretation meinerseits, vielleicht verspricht so die Form einer Kugel, die ja irgendwie rund und endlich ist, die MathematikerInnen könnten da noch mehr zu philosophieren, verspricht vielleicht auch einen ersten Schritt in Richtung Heilung, zumindest für mich von der Form.
Das ist ein schönes Bild, weil es zeigt, es macht nochmal deutlich, wie groß die Wunde des Nichtbeachtens gewesen ist und die Wunde des Nicht-Nennen-Könnens.
Ja, also ich bin jetzt 48 und hatte vor ungefähr 30 Jahren mein Coming Out und ich bin groß geworden sozusagen als lesbische Frau mit den Büchern von Claudia Schoppmann. Und für mich, für viele andere auch, war das Thema die Verfolgung lesbischer Frauen und Mädchen in der Zeit des Nationalsozialismus. Ja, ich bleib mal bei mir, in gewisser Weise auch mit identitätsprägend. Und dieser Kampf um die Sichtbarkeit in der Geschichte, um die Sichtbarkeit in der Verfolgung, ist ein sehr bestimmender gewesen für viele. Und dass wir es jetzt schaffen, im nächsten Jahr da einen neuen Prozess zu starten, der in Richtung Heilung dieser offenen Wunde der Nichtbeachtung, der Nichtanerkennung besteht. Also dass wir diesen Prozess jetzt endlich gehen können, das freut mich sehr. Und ich bin wirklich einfach sehr gespannt, was daraus dann erwachsen kann, jetzt dort auch einen festen Gedenkort in Ravensbrück haben zu können.
Liebe Marion, ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview und allen, die beteiligt waren an diesem langen Kampf, zolle ich meine Bewunderung über ihre Ausdauer und ihre Energie, die sie reingesteckt haben.
Ich danke sehr für die Einladung und schließe mich dem total an. Ohne die Hartnäckigkeit der Initiative jetzt in den letzten Jahren und die Hartnäckigkeit der lesbischen Frauen schon seit mehreren Jahrzehnten, hätten wir das nie geschafft. Und daher vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung.
Gern. Mach's gut. Tschüss.